dieses Beispiel von dem blauen Elefanten. Stellt euch mal vor, hier neben mir würde ein blauer Elefant stehen. Und jetzt würde ich euch sagen, und jetzt denkt mal nicht mehr an diesen blauen Elefanten. Bitte nicht mehr an diesen blauen Elefanten, der neben mir hier steht. Dann würden wir uns darauf fokussieren, dass dort ein blauer Elefant steht und wir würden ihn nicht aus dem Kopf kriegen. Und viele denken, Christsein ist so, das jetzt nicht mehr. Aber es ist ganz anders. Es ist das Neue. Das wäre jetzt in diesem Fall, mach diesen blauen Elefanten rosa. Stell ihn dir rosa vor. Und du wirst sehen, das funktioniert. Dann hat man nicht mehr den blauen Elefanten im Kopf, sondern dann einen rosa Elefanten. Also Jesus will nicht, dass man etwas aufgibt, um nichts zu haben, sondern weil es ja etwas viel Besseres gibt, einen größeren Gewinn. Was kann das sein? Das Alte lassen, das Neue nehmen. Und Paulus sagt ganz deutlich, das klappt noch nicht so perfekt im Leben. Das macht auch nichts. Aber die Grundorientierung ist aufs Neue hin. Nicht mehr das Alte wird am Ende über dich herrschen und am Ende das letzte Wort über dich haben, sondern das Neue. Jesus wird es vollenden. Das, was du noch nicht geschafft hast, Jesus wird es komplett machen. Also das erstmal so zur Beruhigung. Jesus will hier nichts Perfektes oder so von uns. Aber er will, dass wir in einen Prozess gehen. Schwimmen lernen. Alt, was kann das bedeuten? Was kann der Preis dazu sein? Zum Beispiel, ich denke das so, ich bin besser als alle anderen, wenn sie es nicht sind oder wenn ich es nicht bin, im Beruf oder in der Moral oder in der Religion oder in der Nachhaltigkeit, in meinem nachhaltigen Leben oder so, in meinem veganen Lebensstil oder in meiner politischen Einstellung, in meinem Guttun oder. Ich brauche immer andere, die schlechter sind als ich. Das ist so altes Leben. Leben unter dem Gesetz, würde Paulus das nennen. Und das ist schon irgendwie ein cooles Gefühl, besser zu sein als andere. Das fühlt sich irgendwie erstmal gut an. Und Jesus sagt, dem nehmen wir mal jetzt den Boden weg. Da senken wir jetzt mal den Hubboden richtig tief. Denn so soll das nicht mehr sein, im Neuen, in der Nachfolge. Andere Menschen sind nicht deine Konkurrenten, sondern sie haben den gleichen Wert. Ich habe jeden Menschen mit einem gleichen Wert geschaffen. Stirb dem Alten. Stirb diesem Wettkampf, besser zu sein, andere runterdrücken zu müssen. Stirb dem, weil dieser Weg ist sowieso ein Todesweg. Am Ende bist du sowieso nie der Bessere. Am Ende wirst du sterben und nicht als der Bessere sterben. Da ist sowieso schon der Tod drin. Lass das. Fang an zu denken, der andere, die andere ist anders, aber nicht schlechter oder nicht besser. Die Gemeinde nebenan ist nicht dazu da, dass wir uns irgendwie besser fühlen, weil wir das besser machen oder hier besser denken oder hier besser sind als die, sondern die Gemeinde nebenan ist anders, von Jesus genauso geliebt, genauso seine Braut. Sie ist anders. Sie haben andere Schwerpunkte, sie machen die Dinge anders. Und wir machen unsere Dinge so, wie wir können. Wir versuchen darin besser zu werden. Aber es geht nicht darum, dass wir besser sind als die anderen. Das ist Sterben. Diese Logik, dieses Denken. Paulus sagt mal, ändert euer Denken, eure Denkschemata. So die Art, wie ihr denkt. Bringt die mal auf den Altar und opfert das da. Sterben, damit Neues wachsen kann. Oder zum Beispiel, und ich habe jetzt ein paar Beispiele hier, Leute, also es ist jetzt keine intellektuell hochwertige Predigt, möchte ich mal sagen, sondern ich glaube, Jesus erwartet hier das Kleingedruckte und nicht einmal und dann hat man's, sondern es ist eine Art geistliche Übung. Viele Leute denken ja, oh, wenn ich Missionarin werde oder Missionar, wenn ich Kiel verlassen würde, um Jesu Willen, alles klar, dann habe ich's. dann ist das Ding durch für mich. Dann bin ich auf der richtigen Seite, dann bin ich wieder bei den Besseren. Totaler Quatsch. Als ob ein Ortswechsel, ein etwas Aufgeben für Jesus dich dort rausnehmen würde, in dieser täglichen Nachfolge, diesem täglichen Nachfolgen von Jesus. Gut, wir kommen zu den weiteren geistlichen Übungen des Alt und Neu. Gemeinde. Die Gemeinde ist exklusiv für mich da, denkt der alte Mensch. Das ist mein Terrain hier, das sind meine Leute, das ist mein Platz, den habe ich mir hier erobert und das gehört mir. Und alle, die von außen kommen, sind potenziell erstmal Feinde, die mir meinen Platz hier rauben können. In einer amerikanischen Gemeinde, wo Lars und ich mal einen Besuch gemacht haben, da wurde dann sowas erzählt. Das erzählte der Pastor, dass nach dem Gottesdienst jemand auf ihn zukam und sagte, also du musst mal die und die Gemeinde dort unten im Süden von Amerika angucken. Du, die haben das geschafft. Er sagt, was haben die denn geschafft? Nur weiß. Nur weiße Leute im Gottesdienst. So wollen wir doch auch werden. Und dann sagt der Pastor, nee, totaler Irrtum. Wir sind doch kein exklusiver Haufen. Im Gegenteil. Da muss doch Platz sein für alle. Und wenn ich dieses Konzept habe, nur wenn das ein begrenzter Raum ist, nur wenn der Pastor auf so und so viele Leute kommt und wenn das mehr Leute werden, dann habe ich ja weniger Pastor für mich. Da sagt Jesus, das ist der Preis. Den musst du zahlen, wenn du von einem Fan, von einem Mitläufer zu einer Nachfolgerin von mir werden möchtest. Ändere dein Konzept. Handeln, dein Handeln, das, was du tust. Wenn du das immer nur tust, und das ist ja eigentlich normal, so, das brauchen wir ja als Menschen auch. Wir handeln Dinge für unseren Vorteil. Jesus sagt, sieh das Ganze. Denk nicht nur an dich, sondern denk an das Ganze. Das ist herausfordernd. Etwas anderes sind deine Gaben, deine Begabungen, deine Stärken, deine Talente. Das alte Denken wäre, ich setze sie dafür ein, dass Leute mich feiern, dass Leute mich toll finden und am Ende sagen, wow, das hat er aber echt super gemacht. Und ich sitze hier so und hoffe, dass möglichst viele das gerade gesehen haben, was ich jetzt Gutes getan habe. Und dass möglichst viel Lob am Ende dann da ist. Jesus sagt, das geht unter. Das hat keine Zukunft. Nachfolge bedeutet, ich habe dir Stärken und Gaben gegeben, setz sie ein. Gib dich damit hin. Für meinen Leib, für meine Gemeinde, für mein Reich in dieser Welt. Damit betest du Jesus an. Und Menschen werden am Ende sagen, wie groß ist Gott? Und nicht, wie toll hat er oder sie irgendwie dies und das gemacht. Ich muss mal eins so sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, die Menschen, die irgendwas besonders toll konnten, und damit sich letztlich immer so Zeichen auf sich hin gehabt haben, die habe ich, glaube ich, schon vergessen mittlerweile. Klar höre ich mal vielleicht deren Musik noch ganz gerne, aber die haben mich irgendwie nicht verändert in meinem Leben. Aber ich weiß noch Leute, auch wenn das 30 Jahre her ist, die das versucht haben, nicht perfekt, aber doch versucht haben, Gott zu ehren, ihn anzubeten mit den Stärken, die sie von Gott bekommen haben. Die weiß ich noch, die haben mich irgendwie geprägt und die sind noch irgendwie in meinem Leben drin. Wie ist das mit den materiellen Gütern, die wir haben? Aus der Angst, zu kurz zu kommen, verteidigen wir das ja gerne gegen andere. Ja, Diebstahl gibt es leider auf dieser Welt. Wir müssen so unsere Mauern hochziehen. Das ist so. Zu Hause bin ich auch so aufgewachsen, zum Beispiel unser Wohnzimmer, also das haben wir uns gut erarbeitet oder Dinge, die wir haben, da haben wir für bezahlt, da haben wir für gearbeitet. Ist auch irgendwie logisch so. Ich habe dann Christen kennengelernt und die haben ihr Wohnzimmer aufgemacht, da durfte dann so jeder rein. Oder man hat mal irgendwie Sachen ausgeliehen an andere, das war in Ordnung. Wow. Das Alte, ich habe es mir verdient und ich klebe da jetzt dran. Das Neue sagt, du hast alles von Gott. Und Gott hat es dir in die Hand gegeben. Paulus drückt das mal so toll aus. Habe, als hättest du nicht. Ich bin sicher, Gott ist dein Trainer an der Stelle. Jesus ist dein Trainer an der Stelle. Meiner ist es jedenfalls. Bis jetzt war das bei allen neuen Autos, die wir so hatten, so, dass Jesus sich irgendwann mal eingemischt hat. Ey, ist ein super toller VW-Bus hatten wir. Ganz, also nicht neu, aber fast neu. Das ist schon länger her und dann fragt mich so jemand aus der Gemeinde, ob sie den nicht mal leihen könnte. Nun denn, das heilige Blechle, haben als hätte man nicht. Mit 19 habe ich ein halbes Jahr in einem Rehabilitationszentrum für Drogenabhängige in Spanien gelebt. Und da kamen Leute einfach direkt so von der Straße, die eben umkehren wollten, die ein neues Leben gesucht haben. Da habe ich so einen jungen Mann gesehen und der hatte kein Handtuch, das ist mir dann aufgefallen. Wir haben in so einer Lebensgemeinschaft gelebt und dann dachte ich so, Lutz, du hast dein Leben lang eher überbehütende Eltern gehabt, die haben dich eher mit Handtüchern so vollgestopft und der nicht, der glaube ich nicht. Ich habe aber nur eins jetzt hier in dieser Situation. Und dann habe ich das Gefühl, ich soll ihm das geben. Ich gedacht, oh Gott, gut, wenn du das jetzt meinst hier von mir, Gott, ich will ja haben, als hätte ich nicht. Ich habe dem was gegeben, dem jungen Mann, und oh, der hat sich bedankt und das ist so eine Fürsorge, das kannte er da so nicht. Und an dem gleichen Tag haben mir drei Leute gesagt, hey Lutz, kann das sein, dass du kein Handtuch hast? Wir haben hier noch welche. Also das nur so als ein Beispiel von Training. Also das ist ja nichts Großes, also da senkt sich das ja nicht in existenzielle Tiefen, das Wasser. Aber es ist doch dieses Einüben in das Neue, haben als hätte man nicht. Eigene Schuld. Im Alten funktioniert das ganz prima mit Verdrängen, Verstecken, Kleinreden, Selbstentschuldigen. Am Ende auf jeden Fall sagen zu können, ich habe Recht. Ich bin im Recht. Und hier ist wirklich der Preis hoch, diesen Stolz aufzugeben. Zu sagen, ach, nee, ich bin nicht im Recht und ich bin im Minus. Habe ich nicht gut gemacht. Ich brauche Vergebung. Ich brauche das. Das ist wie Sterben. Das ist wie vor dem Altar, das Ding ablegen, da diesen Brocken und sagen, ich brauche, dass jemand mir vergibt. Und ich weiß, ich bin da nie mit fertig. Letztens, vor ein paar Tagen bei uns, ich mache so Sport in so einer großen Sache da und dann habe ich was gemacht, was nicht so ganz hygienisch war. Also nichts Ekliges oder so, aber es war nicht ganz hygienisch. Ich sage es jetzt nicht genau, was es war. Und dann hinter mir so eine Frau so, ich habe das gehört. Ich habe gedacht, ach die Alte, was will die denn? Nee, das ist schon in Ordnung, wie ich das gemacht habe. Und das passt schon so. Nach 5 Minuten bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, sie hatten recht. Sie hatten recht. Das war nicht gut, was ich gemacht habe. Und ich werde in Zukunft darauf achten. Das ist ein bisschen Taufe. Untergluckern mit seinem Stolz, um dann das Neue, den rosa Elefanten, das Schwimmen zu erleben und zu leben, es trägt. Gottes Liebe, Gottes Zuspruch, Gottes Vergebung trägt dich. Du brauchst diese 1,20 nicht. Du kannst 2,50, du kannst sogar 5 Meter, du kannst sogar Ozean schwimmen, weil Gott dich trägt. Falls ihr noch könnt, Christ sein in Theorie. Ich weiß nicht, irgendwie in Deutschland ist das so ein bisschen schief gelaufen. Das merkst du, wenn du in andere Länder gehst. Christ sein, das ist sowas total Privates. Das hat man nur für sich, da redet man nicht drüber. Das haben irgendwie Deutsche irgendwann mal angefangen zu glauben, glaube ich, so vor 200 Jahren. Und deswegen wird zum Beispiel nicht öffentlich gebetet. Wenn du in ein anderes Land kommst, ist das ja völlig anders. Vom Essen wird gebetet und überhaupt im öffentlichen Leben. Aber in Deutschland ist das eher peinlich und eher komisch. Und Jesus sagt, Christsein ist doch keine Theorie, die du nur für dich hast. Christsein ist Nachfolge, mir hinterher. Ein Freund von mir, der hat vor vielen Jahren, aber das Beispiel ist immer noch gut, sein Haus gebaut. Und dann hat er viele Leute zum Helfen gehabt. Und dann hat er so ein großes Frühstück ausgegeben. Ne, den Bauhelfern, die müssen ja auch ein bisschen bei Laune bleiben, großes Frühstück. Und dann sagt er, ja, und guten Appetit, steht jetzt hier alles, bedient euch. Seine kleine Tochter hat sich dann gemeldet und sagt, Papa, warum beten wir heute nicht vorm Essen? Das machen wir doch sonst immer. Und dann hat er gesagt, gut, dann wollen wir das auch jetzt tun. Aber dieser Mut zum Bekenntnis, zu dem zu stehen, was mir eigentlich wichtig ist, das ist ja viel mehr als nur so ein Ritual, sondern das heißt ja, ich setze meine ganze Existenz, mein ganzes Leben ganz anders ein als jemand, der empfängt, der von Gott bekommt. Und ich sehe mich nicht als einer, der sich alles selbst geschaffen hat und selbst schafft. Das so vor allen Leuten zu bekennen, ja, alle Achtung. Aber das ist das neue Leben und das alte sterben zu lassen. Der alte Mensch kann Gott als Mittel zum Zweck nehmen. Ich glaube an Gott, damit ich ruhiger werde, erfolgreicher werde, mehr Gemeinschaft finde, frömmer bin, religiöser, irgendwie eine Stufe höher, gesund bin, konfirmiert werde oder. Gott als Mittel zum Zweck. Und Jesus sagt, davon musst du dich lösen, wenn du mir nachfolgen willst. Ich habe auch mal ein Praktikum gemacht, da war ich 19. Und dann sagte der Pastor, der hatte so eine Gabe, und das wussten etliche Leute so in der Umgebung, also Gott hat ihm diese Gabe gegeben, er konnte beten für Menschen und die sind gesund geworden. Nicht immer, aber relativ oft hat Gott durch ihn, durch seine Gebete, eine Heilung gegeben. Und dann sagt er zu mir so, ey, guck mal, der da hinten. Ich sage, ja was? Der ist vor ein paar Jahren mit Krebs hierher gekommen. Ich habe für den gebetet und Gott hat ihn gesund gemacht. Du, aber der hat den nie wieder gesehen hier in der Kirche. Geht auch nicht irgendwo anders in die Kirche, glaube ich. Gott als Mittel zum Zweck für Gesundheit. Ein bisschen gesund werden, ein bisschen Weihnachten sich gut fühlen, ein bisschen dies, ein bisschen jenes. Nee, sagt Jesus, das ist nicht der Preis. Der Preis ist, mich um meiner selbst willen zu lieben. Aber das ist viel und das ist etwas Wunderschönes. Das ist echte Liebe. Nicht, weil du mir dies und das und jenes gibst, sondern einfach, weil du bist. Auch in Bezug auf Jesus. Wie ist das mit nervigen Leuten, die einem auf den Geist gehen? Altes Leben würde sagen, meiden, fliehen, mobben, raus mit denen. Die wollen wir hier gar nicht mehr sehen. Das sieht Jesus anders. Also natürlich muss jemand gesagt bekommen, warum er nervt und wo er Grenzen überschreitet. Das ist ganz klar. Aber statt einfach nur zu fliehen und zur Seite zu drücken, sagt Jesus, fordere ich dich heraus, liebevoll, aber ehrlich die Wahrheit einem Menschen zu sagen. Das ist schon mal eine riesige Hürde, finde ich. Und dann zu sehen, dass Jesus in diesem Menschen ist. Dass Jesus in diesem Menschen ist. Ich war einsam, aber du hast mich besucht, sagt Jesus in Matthäus 25. Ich war total nervig und mit mir unzufrieden und ich konnte nicht mehr selber. Aber du bist zu mir gekommen. Ich habe das schon mal erzählt. Wir haben eine Pflegetochter, die zu uns gekommen ist und die schwer traumatisiert war. Und irgendwann, so nach anderthalb Jahren, hatten wir so das Gefühl, oh, wir streichen jetzt die Segel, wir haben uns da übernommen. Das klappt, glaube ich, nicht. Und dieses Schreien und so, das hat uns irgendwo mürbe gemacht. Und irgendwie gerettet hat uns in dem Moment so ein Gedanke, dass Jesus ja dieses Kind ist. Und dann dachte ich so, oh Jesus, du weinst. Jesus, du schreist. Jesus, du bist irgendwie noch nicht sicher. Komm, Jesus, ich gebe dir Sicherheit. Komm, ich gehe noch den nächsten Schritt mit dir. Und das hat irgendwie was Neues an Kraft in uns freigesetzt und das hat viel verändert. Zum Schluss möchte ich noch was an Leute richten, die so denken, ach, das gibt Leute, Thema Nachfolge, die sind dann Nummer eins, die sind echt super, die haben ihr Haus verlassen, die haben ihre Heimat verlassen, die arbeiten jetzt hauptamtlich in der Kirche irgendwo mit und so weiter. Aber ich. Und ich habe so das Gefühl, dass Gott dir heute sagen will, Quatsch, du in deiner Situation, folge mir nach. Denk doch nicht, dass wenn du irgendwie äußere Umstände oder so ändern würdest, dann fängst du an, ganz groß zu sein. Sondern sei bereit, die Schwimmübung zu tun. Und die kannst du hier in deiner Situation tun. Hier kannst du reifen. Hier kannst du von alt zu neu kommen. Immer wieder neu. Und wenn du scheiterst, egal, es ist Frühling und der Sommer kommt, sozusagen jetzt hier in dieser Situation, am Ende wird Gott vollenden. Am Ende wird das Neue siegen. Und das Alte sterben und vergangen sein. Gib nicht auf und denk nicht zu klein über dich in deiner Situation. Denk sowas nicht. Würdest du umziehen, würdest du dies tun, würdest du das Große tun, das Spezielle, das Spektakuläre, sondern ich bin in deinem Alltag, ich bin in deiner Situation und das reicht vollkommen aus. Um das einzuüben, Nachfolgerin, Nachfolger von mir zu sein und kein Fan. Amen.